während meiner Schul- und Kita-Zeit hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu Kindern mit Behinderung. Das ist irgendwie dann so, man kriegt es da nicht mit und das finde ich falsch. Es muss einfach zum Alltag dazugehören, dass man eben auch die Menschen mit Behinderung wahrnimmt und da Austausch hat.
Yay Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zum Yay-Podcast. Ich spreche heute mit Maria Möller. Maria ist die Co-Founderin von Talking Hands, einem Frankfurter Startup, das sich entschlossen hat, Gebärdensprache zu verbreiten. Mit ihren farbenfrohen Daumenkinos möchten sie Kindern Lust machen, Gebärden zu erlernen und diese als Haupt- oder begleitend als Zusatzsprache zu nutzen. Liebe Maria, total schön, dass wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Yay.
Ja, danke dir.
Ich finde, das Schöne an euren Daumenkinos ist ja, dass sie sich sowohl an Kinder richten, die Gebärdensprache zur Kommunikation brauchen, als auch an Kinder, die es so unterstützend zum Sprechen oder zum Sprechenlernen nutzen können. Wir haben zwei Kinder, die 3 und 5 sind und wir haben bei denen schon im Babyalter angefangen, die ganz einfachen Gebärdenzeichen für Milch und für Hunger zu machen. Das hat ganz toll geklappt. Dann haben sie super schnell sprechen gelernt und dann haben wir es wieder so ein bisschen vergessen. Und wir haben jetzt aber eine Kita, die ganz viel mit Gebärden arbeitet. Also die begleiten zum Beispiel Lieder oder die sagen immer so einen Spruch vom Essen auf und begleiten das mit Gebärden. Und die Kinder sind total begeistert davon. Und ich glaube, sie sind besonders stolz, uns als Eltern was beizubringen, was wir nicht können. Also es ist wirklich total schön. Und ich habe mich so gefragt, was bei euch von Talking Hands so der Grund war, dass ihr von Anfang an gesagt habt, Gebärdensprache soll sich unter allen Kindern verbreiten, ob sie nun sprechen können oder nicht.
Ja, also uns ging es vor allem darum, Inklusion zu fördern. Und da war klar, Inklusion kann nur passieren, beziehungsweise Inklusion kann nur erfolgreich sein, wenn alle Kinder auch miteinander kommunizieren können. Also dann gerade auch in der Kita, wenn es vielleicht jemanden gibt, der oder die noch kein Deutsch sprechen kann oder Kinder, die Autismus haben, die Down-Syndrom haben oder die aus irgendwelchen Gründen auch immer einfach später sprechen lernen oder vielleicht auch gar nicht sprechen lernen oder gehörlos sind. Es gibt ja 1000 verschiedene Gründe, warum Kinder nicht auf die verbale Art und Weise kommunizieren können. Und da ist quasi die Brücke für alle, liegt in den Gebärden. Und deswegen war es uns wichtig, dass man einen Weg findet, wie alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, gemeinsam die Gebärden lernen, damit eben niemand ausgeschlossen wird oder niemand sich nicht verstanden fühlt.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist zu begreifen, dass Inklusion alle angeht und eben nicht nur die Betroffenen, ne? Ja. Also ich denke, es ist noch so eine ganz große Aufgabe für unsere Gesellschaft, wie man sich überhaupt verhält, also die Haltung zum Thema Inklusion, ja. Also es gibt ja auch Menschen, die sich eigentlich gerne offen zeigen möchten, die so danach suchen, wie man einen guten Umgang gestalten kann, sich aber sehr unsicher sind, weil sie zum Beispiel noch überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema haben. Und dann immer Angst haben, dass sie was falsch machen oder ja, dass sie mitleidig wirken, die Betroffenen aber gerade kein Mitleid wollen. Siehst du da, dass es einen relativ befangenen Umgang mit dem Thema gibt?
Ja, also ich glaube, gerade viele Eltern sind dem Thema Gebärden sehr skeptisch gegenüber oder dem Thema, dass ihre Kinder, die keine Behinderung haben, jetzt mit Kindern mit Behinderung in einer Gruppe sind und in einer Kita zusammen sind. Da gibt es noch ganz viele Vorurteile auf der Seite, dass es dann irgendwie die Entwicklung des Kindes verlangsamen würde.
Ach, oder wirklich?
Dass generell der Einsatz von Gebärden Kinder eben nicht beim Sprechen dann unterstützt und hilft, sprechen zu lernen, sondern dass es das alles verzögert, weil dann denken die, oh, wenn mein Kind jetzt per Hand Zeichen mir kommunizieren kann, was es will, warum sollte es dann sprechen? Aber das stimmt ja gar nicht. Also das ist natürlich, lernen die Kinder trotzdem auch sprechen. Man zeigt ja auch immer die Gebärde und sagt dazu dann das Wort, einfach weil die Kinder sich das dann auch schneller merken können. Also da gibt es noch ganz viele Vorurteile leider in der Richtung, gegen die man ankämpfen muss, am besten mit viel Aufklärung.
Ja, ja, vielleicht gibt es da auch Studien drüber, oder? Die dann beweisen, dass ja. Nicht so ist. Ich meine, ich finde es immer sehr schwierig, etwas zu beweisen, weil ich kenne tatsächlich ein Kind, das hat, bis es so 3,5 war, eigentlich hauptsächlich über Gebärden kommuniziert. Die Eltern hatten so von sich aus die Idee, relativ früh damit anzufangen. Also es ist ein Kind, was jetzt kein Down-Syndrom oder sonstiges hat, aber sie fanden das einfach eine schöne Idee, das Begleiten einzusetzen. Und bei dem Kind hätte man ja so interpretieren können, okay, dem haben die Gebärden wirklich gereicht. Das hat, bis es 3,5 war, kaum gesprochen. Andererseits weiß man ja nicht, wie dieses Kind sich ausgedrückt hätte oder auch nicht ausgedrückt hätte, wenn es diese Methodik gar nicht gehabt hätte.
Ja, genau. Und das ist ja dann das Schlimme, wenn die Kinder keinen Weg haben, sich mitzuteilen oder ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Das ist ja super frustrierend. Und dann, also was soll man denn dann machen? Dann kann man ja nur schreien, weinen.
Ja, total.
Das ist ja total, da verzweifelt man ja, wenn man einfach nicht weiß, wie man seine Bedürfnisse kommunizieren soll. Deswegen ist das schon sehr wichtig. Und es ist halt das ist ja diese unterstützte Kommunikation durch Gebärden, die bedeutet, dass man eben den Kindern trotzdem die Worte immer beibringt. Also man gebärdet jetzt nicht ganze Sätze. Also es ist nicht die Gebärdensprache, wo ja komplett alles gebärdet wird, sondern man nutzt Sätze mit der deutschen Grammatik, also sowas wie, wo ist die Maus? Und dann gebärdet man die Schlüsselbegriffe, wo und Maus.
Speziell für Kinder meinst du, oder funktioniert Gebärdensprache grundsätzlich so als Sprachsystem, dass man nur Schlüsselwörter benutzt und keine Grammatik?
Nee, Gebärdensprache ist ein völlig eigenständiges Sprachsystem. Das hat in dem Sinne nichts zu tun mit der gebärdenunterstützten Kommunikation, weil es ganz anders funktioniert. Also Gebärdensprache ist natürlich, also es gibt tausende von Gebärden und da ist auch eine ganz andere Grammatik dahinter als in der deutschen gesprochenen Sprache. Das funktioniert ganz anders. Aber diese unterstützte Kommunikation durch Gebärden oder lautsprachunterstützende Kommunikation bedeutet, dass man die Sätze, so wie wir sie auch in der deutschen Grammatik sprechen, genauso sprechen und dann eben immer die Schlüsselworte, die, also sowas wie wo und Maus, dann weiß man ja sofort, was gemeint ist, dass man die unterstützt mit den Gebärden. So geht man vor bei Kindern, die eine verzögerte Sprachentwicklung haben. Und klar, bei gehörlosen Kindern wird natürlich die Gebärdensprache beigebracht.
Ja, verstehe. Und eure Daumenkinos richten sich dann aber eher an die unterstützende Kommunikation?
Genau. Okay. Genau. Wir verwandeln ja auch in dem Sinne nur Schlüsselbegriffe in Daumenkinos. Also es sind dann viele Verben, viele Nomen. Ich meine sowas wie Mama, Papa, Toilette, Essen, Trinken, Spielen. Einfach die Grundbedürfnisse im Alltag von kleinen Kindern, die haben wir in Daumenkinos verwandelt. Und da funktioniert es eben genauso, dass man mit einzelnen Gebärden genau sagen kann, was man jetzt will, mit wem man jetzt was machen will, etc.
Und richten Sie sich eigentlich nur an Kinder oder auch an Erwachsene?
Also theoretisch nur an Kinder. Mhm. Das war so der Grundgedanke. Aber mittlerweile gibt es tatsächlich auch viele Erwachsene, die einfach unsere Daumenkinos spannend finden. Und dann, wir haben zum Beispiel auch Begriffe wie Applaus und herzlichen Glückwunsch oder frohe Ostern. Und das wird dann einfach als kleines Geschenk weiter, so eine Art Grußkarte weitergegeben. Und dann werden halt mindestens ein paar Begriffe damit dann auch von Erwachsenen gelernt.
Ja, total schön. Ja, und das ist ja genau diese Möglichkeit, auch Leute, die eben nicht betroffen sind, dass man diesen Leuten die Gebärdensprache nahe bringt, ja, mit so schönen Grüßen, und gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn alle Lust haben, die Gebärden zu lernen. Ja. Habt ihr da denn so eine Vision, dass ihr sagt, das wäre total toll, wenn irgendwann alle Schulen das lernen würden, alle Grundschulen, dass wirklich alle Kinder dazu einen Zugang bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir konzentrieren uns momentan noch sehr auf die Kitas, weil das eben im momentan Kita-System oder Bildungssystem noch realistischer ist, dass da Kinder mit und ohne Behinderung quasi in einer Gruppe sind und miteinander spielen, weil es in der Kita eher umgesetzt wird, das Thema Inklusion, als jetzt in den Schulen. Da gibt es halt diese strikte Trennung in Förderschule und Schule. Da ist, also im Schulsystem ist Inklusion noch sehr, sehr weit weg, leider. Aber gerade wenn es auch darum geht, um die Kinder, die sehr wohl sprechen können, aber einfach noch nicht Deutsch sprechen können. Und da dann auch natürlich in der Grundschule mitzuarbeiten, um den Kindern dann erstmal die deutschen Worte näher zu bringen und beizubringen. Dafür eignen sich die Daumenkinos eben auch super gut. Und deswegen werde ich da in dem Bereich eingesetzt.
Und hast du so zum Thema Inklusion an der Schule eine Meinung, dass du sagst, es wäre besser, wenn alle gemeinsam lernen würden?
Also ich glaube, es muss schon Wege geben, wie man aufhört, quasi die Kinder mit Behinderung immer völlig separat in eine andere Schule zu bringen und alle anderen Kinder dann in eine andere Schule. Ich muss auch sagen, ich hatte während meiner Schul- und Kita-Zeit überhaupt keinen Kontakt zu Kindern mit Behinderung. Das ist irgendwie dann so, man kriegt es da nicht mit und das finde ich falsch.
Ja, man hat so den Eindruck, die würden nicht zur Gesellschaft gehören oder würden eine Gesellschaft für sich bilden. Ja, das finde ich auch völlig falsch, dass man das nicht miteinander verzahnt von Anfang an.
Genau, also da muss es Wege geben. Also das kostet natürlich auch Geld und man braucht dafür Sozialpädagogen, aber man muss da Wege finden, wie man die Schulen vielleicht so baut, dass alle Kinder hingehen können. Also dann gibt es vielleicht unterschiedliche Klassen, aber zumindest sind alle in einem Gebäude und man kriegt sich gegenseitig mit.
Absolut, ja. Ich glaube, dass wir dann auch so Themen, so zum Beispiel so wie Mitleid, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, nochmal ganz neu dann überdenkt.
Genau, es muss einfach zum Alltag dazugehören, dass man eben auch die Menschen mit Behinderung wahrnimmt und da Austausch hat und es einfach allen klar ist, ja, es ist völlig normal, es sind nun mal nicht alle gleich und es gibt da Unterschiede. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen und dass man da Orte schafft, wo alle miteinander quasi zusammen sind. Aber ich meine, in meiner Schule zum Beispiel hätte nicht mal ein Kind, das im Rollstuhl gesessen hätte, hätte da nicht reingekonnt. Das wäre einfach gar nicht möglich gewesen.
Also hätte gar keinen Zugang gehabt, weil es nicht barrierefrei war, das Gebäude.
Ja, genau.
Ja. Ja, stimmt, das wäre bei uns auch
da
so gewesen.
Da fängt ja schon an.
Ja, absolut, ja.
Das ist ja in den wenigsten Schulen, glaube ich, gegeben.
Ja, stimmt. Ja, und die innere Haltung ist was anderes. Also ich habe auch zum Thema Mitleid, habe ich kürzlich so einen interessanten Beitrag von Raoul Krauthausen gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der Gründer von Sozialhelden, genau. Der hat auf LinkedIn geschrieben, Rollstühle erzeugen in der Gesellschaft oft vor allem eins, Mitleid. Dabei ist Dankbarkeit viel angebrachter. Der Rollstuhl ist ein Stück Freiheit, ein Stück Selbstbestimmtheit, ein Stück Teilhabe. Und ich fand es einen ganz tollen Post. Gleichzeitig habe ich mich so als Sprachwissenschaftlerin direkt so gefragt, was ist eigentlich Mitleid? Das hat ja immer so was ganz Pejoratives, ja, dass man sagt, oh, wenn man Mitleid empfindet, guckt man auf jemanden runter. Oder es gibt ja auch so Sprüche wie, Neid muss man sich verdienen, aber Mitleid bekommt man geschenkt. Also das zeigt einfach alles, dass Mitleid so was Negatives ist. Dabei bedeutet es ja einfach nur, mit dem Leid anderer mitempfinden. Nun kann man natürlich sagen, dass eine Sprachverzögerung oder dass man nicht sprechen kann, vielleicht gar kein Leid ist, sondern dass nur wir als diejenigen, die gut sprechen können, das so empfinden. Also ich finde das so eine ganz interessante Sache, da mal so reinzuleuchten, was ist eigentlich Mitleid, warum empfinde ich so oder warum ist das eigentlich so ein Problem, wenn jemand Mitleid mit mir hat. Und ich glaube, da sind viele Menschen ganz dankbar, wenn sie für den Alltag auch so Tipps bekommen. Hast du da so Tipps für den Alltag, wo du so sagst, aus meinem Umgang mit Kindern mit Down-Syndrom zum Beispiel, kann ich das oder das ableiten?
Ich glaube, erstmal muss man quasi festhalten oder für sich einfach wissen, dass wenn jetzt ein Kind Down-Syndrom hat, dann leidet es nicht. Deswegen muss man da schon mal kein Mitleid haben, weil das Kind hat ja in dem Sinne kein Leid. Ja. Es hat eigentlich nur so mehr. Und ich glaube, das ist erstmal was unsere Gesellschaft noch nicht so versteht.
Ja.
Und dann, glaube ich, kann man einfach total viel von den Kindern selbst lernen, weil wenn man lauter Kinder in eine Gruppe steckt und die alle miteinander umgehen und spielen, da gibt es dann keine Form von Mitleid, dann verstehen die Kinder, oh, okay, der spricht jetzt nicht, dann probiere ich es irgendwie, indem ich auch Sachen zeige oder ihm eben mit Gebärden frage, was er jetzt will oder ob man spielen will. Also ich glaube, Kinder generell sind da viel offener und haben da keine Hemmungen in ihrer Kommunikation. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch alle für uns wissen, naja, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden sehe, der oder die im Rollstuhl sitzt, dann muss ich da erstens kein Mitleid haben und man kann auch ins Gespräch kommen oder kann, es ist ja, ich glaube, einfach weil man oder weil meine Generation und die Generation, die älter sind als ich, überhaupt keine, also so wie ich auch gerade gesagt habe, ich hatte weder in der Kita noch in der Schule kannte ich jemanden zum Beispiel, der im Rollstuhl gesessen hat und dann weiß man natürlich, dann ist es irgendwie fremd und da liegt nämlich der Fehler drin und deswegen sind wir so hinterher im Kita-System quasi bei den ganz, ganz Kleinen schon eine Inklusion umsetzen zu können, dass da einfach gar keine Hemmungen mehr entstehen können und gar nicht mehr, warum sollte dein Kind Mitgefühl haben für das Kind, was im Rollstuhl sitzt, weil es weiß ja, es hat genauso viel Spaß wie ich letztendlich, es hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, aber da gibt es Wege, wie man auch das, dafür Lösungen findet.
Also ja, absolut. Glaub, und man kann halt Fragen stellen. Das Tolle bei Kindern ist ja, dass sie generell relativ offen sind, viel offener als Erwachsene und nicht diese Befangenheit haben. Und Kinder, ja, die im Rollstuhl sitzen oder nicht so gut sprechen, auch einfach fragen. Warum sitzt du im Rollstuhl? Wie fühlst du dich? Oder sowas, ja, wo man dann als Erwachsener gleich wieder so eine Hemmschwelle hat, weil man denkt, man würde irgendwelche Wunden aufreißen.
Ja, ich glaube, da kann man sehr viel von kleinen Kindern lernen.
Absolut, generell kann man sehr viel von Kindern lernen, ja. Ja. Hast du da manchmal jetzt so Momente, wo du durch die Straße gehst und Menschen siehst, die sich mit Gebärdensprache unterhalten, wo du sagst so, wow, ich verstehe jetzt das Gespräch?
Ehrlich gesagt sehe ich das super selten. Ich sehe, beziehungsweise, es ist vielleicht wohl nicht hier auch einfach im Frankfurter Nordend, nicht in dem Viertel, wo nicht so viel ist.
Ich sehe das tatsächlich relativ häufig. Also ich fahre gar nicht so oft Bahn, aber mir fällt es ganz oft wirklich an U-Bahn-Haltestellen auf und Bahnhöfen. Vielleicht, weil das auch so eine Situation ist, wo ich dann selber stehe und warte und unbewusst beobachte, ne, was man jetzt im Alltag natürlich nicht so hat, wenn man immer schnell nach A und B fährt. Aber gerade in Frankfurt fällt es mir tatsächlich relativ oft auf.
Ja, mir tatsächlich nicht, aber das liegt dann vielleicht einfach an, oder dass ich generell immer ein bisschen im Tunnel bin und meine Umgebung nicht da durchlaufe. Aber wir sind halt schon sehr viel immer in Kitas unterwegs und kriegen es da mit oder wenn wir dann Austausch haben mit Eltern, die Kinder haben und dann die Kinder anfangen zu gebärden, das ist schon dann immer ziemlich cool.
Ja.
Und freut einen richtig, dass es wirklich dann, ja, dass es einfach klappt, funktioniert und die Kinder vor allem richtig Spaß dran haben, wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, dass dann Gebärden total viel Spaß macht.
Ja, also ich empfinde das auch wirklich so, dass man da in so eine ganz neue Welt eintaucht. Und ich erinnere mich noch selber sehr gut daran, wie ich lesen gelernt habe und wie ich so diesen Moment erlebt habe, wow, ich kann jetzt lesen, mir öffnet sich so eine ganz neue Welt und es ist ja nicht nur die Welt der Bücher, sondern überall gibt es ja in unserem Alltag Geschriebenes, ja, von Verkehrsschildern bis Hinweisschilder und sonst was. Und das hatte ich jetzt mit der Gebärdensprache zumindest so ein ganz kleines bisschen. Ich kann natürlich gar nicht so viel, nur dass das die Kinder uns beibringen, aber selbst da habe ich schon gedacht so, wow, das können wir jetzt, ja, das können wir jetzt anwenden, das ist total schön. Ja. Darauf zielt jetzt meine Frage ab, genau. Und nutzt du denn Gebärden jetzt zum Beispiel, wenn du mit der Jamie sprichst, also der Schwester deiner Co-Founderin?
Die Jamie ist mittlerweile ja schon 34, die kann auch super gut sprechen. Bei Jamie war es halt so, dass sie damals als Kind erst sehr spät sprechen gelernt hat. Und da quasi dann, genau, während der Zeit, wo man halt noch nicht sprechen kann, dass da Gebärden natürlich toll sind, aber Jamie spricht super.
Ja, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass sie ja so die Ideengeberin für das ganze Startup war. Deswegen hatte ich jetzt so angenommen, ihr würdet immer noch viel über Gebärden kommunizieren.
Nee. Jamie kann echt, genau. Jamie kann super sprechen.
Ja, cool. Erzähl mir mal was so zum Gründen und Startup-Life. Also ich weiß ja selber, Ja, wäre selber ein Startup, dass es nicht so ganz einfach ist, ein Startup zu gründen, wenn man vor allen Dingen nicht in einem Umfeld unterwegs ist, wo Gründen jetzt so zum klassischen Karriereweg gehört. Was waren denn für dich so erstmal Hindernisse auf dem Weg zur Gründung und dann vielleicht aber auch Momente, wo jetzt deine Freunde und Eltern begriffen haben, wow, sie meint es ernst und sie macht es wirklich und es kann auch Erfolg haben?
Also ich glaube, ein Hindernis ist natürlich erstmal das generell das Gründen, wenn man es das erste Mal macht, schon sehr kompliziert ist und da einfach tausende Sachen sind, die man beachten muss, mit denen man vorher noch nie in Berührung gekommen ist. Also natürlich eine riesen Bürokratie, die dahinter steht. Dann muss man ja auch schauen, dass man alles korrekt macht, sich überall ordentlich anmeldet. Ich meine, ein Steuerbüro hat, jetzt, also es gibt ja tausend Dinge, die man dabei beachten muss. Und dann, also ich glaube jetzt, wenn man jetzt ein zweites Mal gründen würde, wäre es viel, viel einfacher. Aber das erste Mal ist wirklich schwierig, beziehungsweise ist halt, man versteht erstmal alles nicht so, warum muss ich mich jetzt hier und da noch anmelden und dann.
Ja.
Man wird so ein bisschen erschlagen am Anfang. Man kriegt es ja jetzt auch nicht in der Schule beigebracht,
Ja,
wie
das
man jetzt
stimmt.
ein Unternehmen gründet.
Ja, das stimmt. Ja, man hat viel
Und dann
Bürokratie und
natürlich.
dann hat man ja auch noch nicht mal losgelegt mit dem, was man eigentlich inhaltlich
Ja.
rüberbringen will. Naja.
Ja, genau. Und ja, dann kostet das natürlich auch Geld. Man verdient erstmal selber kein Geld. Da ja, waren wir auch sehr glücklich, dass unsere Eltern uns da ein Stück weit unterstützt haben. Wir haben nämlich keine Startup-Stipendien bekommen, die teilweise andere Startups bekommen haben. Also es ist dann schon sehr ungemütlich erstmal am Anfang, wenn man so gar nicht weiß, wird es überhaupt was und machen wir hier alles richtig und woher sollen wir überhaupt wissen, ob wir alles richtig machen, weil man hat es ja noch nie gemacht.
Klar.
Also es ist schon so ein Dschungel, durch den man sich da erstmal durchschlagen muss. Aber ja, so weit, so gut, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, aber ihr habt ja dann auch einige Preise gewonnen, zuletzt ja auch den Hessischen Gründerpreis oder den Kreativpiloten und waren das denn immer so Momente, wo du für dich selber auch so gemerkt hast, so, ah ja, wenn wir dafür Preise bekommen, dann scheint es einfach ein Thema zu sein, was in der Gesellschaft ankommt, was als wichtig wahrgenommen wird und was sicherlich auch Erfolg haben kann?
Ja, also die Gründerpreise waren natürlich insofern wichtig, weil die erstmal dann auch für mediale Aufmerksamkeit gesorgt haben.
Ja.
Was uns dann natürlich auch geholfen hat, erste Kunden zu kriegen. Und dann, klar, war das auch so ein bisschen immer so ein Push fürs Selbstbewusstsein. Ja, man hat jetzt was gewonnen, da sind Leute, die wirklich daran glauben, dass das was werden kann. Das war natürlich schon. Es war schon gut fürs Selbstbewusstsein.
Ja, voll schön. Und waren das für auch so Momente, wo dann ja dein Umfeld, wie zum Beispiel auch deine Eltern, begriffen haben, so okay, das macht sie jetzt und das wird die nächsten Jahre auch nichts anderes sein?
Ja, ich glaube schon. Also umso klarer dann wurde, okay, es geht jetzt in die Produktion, diese Bücher, und dann gibt es wirklich erste Kunden und das läuft ganz gut an, dann war es schon, glaube ich, für alle sorgenvollen Eltern okay, dass das wohin führen könnte und das
Ja.
ist der richtige Weg jetzt.
Ja, total schön. Im letzten Jahr, 2021, wart ihr ja auch bei Höhle der Löwen und ihr wart das erste Startup, das Spenden bekommen hat statt Investitionen. Hat sich jetzt so durch den Auftritt für dich persönlich nochmal was verändert? Also, ihr habt sicherlich viele Bestellungen bekommen, also in Zahlen hat sich bestimmt was verändert, aber ja, einfach auch so für dein ganz persönliches Gefühl.
Also, das Höhle der Löwen, der Auftritt war insofern natürlich toll, dass wir innerhalb kürzester Zeit wirklich deutschlandweit eigentlich neue Kunden gewonnen haben. Ich glaube, so viele Kunden, wie wir selber vielleicht innerhalb von einem Jahr hätten dazu kriegen können, haben wir quasi an einem Tag dazu gekriegt. Es war schon
Toll.
wahnsinnig toll und es hat uns natürlich auch die Plattform gegeben, unsere Mission noch mal deutlicher zu machen, klar zu sagen, was wir machen. Und ich glaube, es konnte auch viele Kitas davon überzeugen, beziehungsweise erstmal inspirieren, vielleicht mal auszuprobieren, mit
Ja.
Gebärden im Alltag zu arbeiten. Also das war insofern toll und klar für uns, wir hatten wahnsinnig viel zu tun dann im November, Dezember, Januar. Da war echt super viel los, aber da hat man dann auch gemerkt, oh, man meistert quasi alle Schritte, das steht zwar dann wahnsinnig viel Arbeit und schlaflose Nächte dahinter, aber man kriegt irgendwie so viel hin und es erlaubt einem dann auch, nochmal sich größere Ziele zu stecken und nochmal größer zu träumen, weil man es bis dahin dann schon geschafft hat, was man vielleicht gar nicht gedacht hätte vor einem Jahr. Und es ist dann schon cool zu sehen, was man selber so alles schaffen kann, was man vielleicht gar nicht von sich gedacht hätte.
Total cool, ja. Und seid ihr jetzt noch in Kontakt zu den Löwen oder war das wirklich so ein Auftritt und Ausstrahlung und man hat nie wieder was voneinander gehört?
Also zur Dagmar Wörl hatten wir tatsächlich öfters noch Kontakt. Er hat uns dann auch weitere Leute, die dann auch Lust hatten, Kitas auszustatten, noch empfohlen und da Kontakte vermittelt. Und ich glaube, wenn wir jetzt irgendeine tolle Idee hätten für eine Art von Zusammenarbeit oder irgendeine Frage, wo wir glauben, dass sie helfen könnte, dann würden wir ja schon auch schreiben und sie fragen. Hat sie uns so auch kommuniziert, dass man da einfach dann mal Hallo sagen darf.
Ja, total schön. Ja, ich glaube, die will in der Gesellschaft auch selber noch viel bewegen, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Und was ist jetzt so der nächste Step für euch? Sowohl inhaltlich, aber jetzt auch so im Round gemacht, ne? Also kannst du da so ein bisschen beleuchten, wie es weitergeht?
Also wir wollen vor allem jetzt unsere Produktpalette vergrößern. Also zum einen, dass wir mehr, wir haben gerade so um die 120 Gebärdendaumkinos, dass man da die Auswahl erhöht. Da haben wir auch schon ganz viel Input bekommen von Kitas und Eltern, was für weitere Begriffe noch spannend werden. Und dann wollen wir zusätzlich noch an Spielen arbeiten, dass so ergänzende Spiele für Kitas zum Thema Gebärden, die dann auch den Kitas nochmal den Zugang vereinfachen, wie man Kindern jetzt die Gebärden nahe bringen kann. Also, dass wir unser Produktportfolio vergrößern.
Ja, schön.
Und der Jakob, unser CTO, der arbeitet weiter an unserer App, dass wir dieses Jahr noch zumindest in so einer ersten Testversion rausbringen.
Total schön.
Genau, und dann natürlich ist schon auch ein großes Ziel, dass man in weitere Länder geht. Dafür muss man allerdings, die Gebärden sind in jedem Land anders, also die sind nicht einheitlich. Die müsste man dafür noch ändern. Deswegen, das ist vielleicht was dann doch eher nächstes Jahr ansteht.
Okay. Und
dieses Jahr fokussieren wir uns vor allem auf die Vergrößerung unserer Produktpalette.
Ja. Wie bekommt man denn raus, wie die Gebärden in anderen Ländern sind? Gibt es da irgendwie so einen großen Katalog oder wie kann man sich das vorstellen?
So leider nicht. Also man muss dann schon mit Gebärdensprachdolmetschern arbeiten, die jeweilige Gebärdensprache beherrschen.
Ja, verstehe. Ja, total cool. Und ist es nach wie vor so, dass die Laura das alles zeichnet? Oder wie seid ihr da vom Team her inzwischen aufgestellt? Ja.
Also wir sind, genau, Jakob, Laura und ich als Dreier-Gründungsteam und haben jetzt gerade noch drei tolle Praktikanten auch mit an Bord, die uns unterstützen im Alltag. Aber genau, ein weiterer Punkt, auch warum wir so eine Seed-Runde gemacht haben, war, um auch die Möglichkeit zu haben, unser Team noch zu vergrößern, weil zu dritt schafft man dann doch nicht so viel, wie man gerne würde. Und da ist es natürlich dann gut, weitere Leute mit an Bord zu haben.
Und plant ihr erstmal in Frankfurt zu bleiben? Oder könntest du dir vorstellen, dass ihr euch da auch vom Standort irgendwie, was es sich nach Berlin verlagert zum Beispiel, weil es ja doch die Stadt ist, wo so Startup-mäßig am meisten in Deutschland geht?
Also jetzt gerade sind wir schon an Frankfurt gebunden, aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Also in Berlin haben wir auch hin und wieder mal Termine, weil es einfach auch vom Thema her, von Bildung und Inklusion, ist Berlin natürlich dann auch nochmal die, wie soll ich sagen, die offenere Stadt als Frankfurt.
Ja, und es ist auch einfach die größte Stadt, muss man schon sagen, ne? Da geht natürlich viel mehr, als sind wir jetzt in so einer vergleichsweise kleinen Stadt wie Frankfurt.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir müssen mal schauen, da wissen wir noch nicht, Noch nichts weiteres. Wir suchen auf jeden Fall gerade erstmal ein Büro hier in Frankfurt.
Ah ja, hey, okay.
Was ein bisschen größer ist und dann genau, schauen wir mal, wie es weitergeht in den nächsten Jahren.
Ja, schön. Ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. Das erste ist erst eher so eine Fun-Frage. Wenn du jetzt nicht bei Talking Hands wärst, was würdest du machen? Du hast ja auch Grafikdesign studiert, ne? Würdest du irgendwie als Grafikdesignerin in Berlin arbeiten oder wärst du Inklusionsbeauftragte bei der UNO oder was würdest du machen?
Gute Frage. Ich habe ja, bevor ich mit Talking Hands gestartet habe, habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet. Vielleicht wäre ich noch in einer Werbeagentur so, ja. Mhm. Also was mir auch immer super viel Spaß gemacht hatte, war Film, also wir hatten Kommunikationsdesign hatte ich studiert und da war Film ein sehr großer Teil des Studiums, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also sowohl das Skriptschreiben als auch dann die Umsetzung. Vielleicht hätte ich was in die Richtung gemacht.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall so die kreative Schiene.
Ja.
Cool. Und meine Abschlussfrage, die ich ja immer allen stelle, ist, was war dein letzter Yay-Moment?
Mein letzter Yay-Moment war, wir haben tatsächlich vorgestern haben wir ein Video bekommen von der Stadt Kufstein, aha, die jede einzelne Kita in der ganzen Stadt ausgestattet hat mit unseren Daumenkinos und die haben uns ein Video geschickt, wie die Kinder damit spielen. Wir haben das gestern auch auf unser Social Media gepostet und es war wirklich super schön und habe ich dem Jakob und der Laura geschickt und war nochmal, okay, dafür machen wir das, was wir machen, weil es war, also war total süß anzuschauen.
Total schön, auch dass sie sich den Aufwand machen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist echt cool.
Ja, ich finde auch, das sind eigentlich so die schönsten Momente, wo man so ein tolles, positives Feedback bekommt von Leuten, die begeistert sind von einem eigenen Produkt und denen es auch wirklich weiterhilft, ja, die das nicht jetzt nur als Fun-Produkt begreifen, sondern wirklich sagen, ja, ich liebe das, weil es mir wirklich Mehrwert bringt im Alltag. Das ist ja einfach unbezahlbar, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Liebe Maria, ganz herzlichen Dank. War total schön, dass wir hier sprechen konnten.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, verlinke es bitte in den Shownotes?
Also, was wir haben, ist unsere Helping Hands Plattform. Mhm. Das ist nämlich eine Plattform, wo alle Kitas, die kein Budget haben, sich darauf registrieren können, weil wir kriegen hin und wieder mal, so wie auch damals von den Löwen, so größere Spendenbudgets, mit denen man Kitas ausstatten kann mit unseren Sets. Also falls es jemanden gibt mit Kindern in der Kita oder Leute, die selbst Pädagogen sind, dann tragt euch gerne auf unserer Helping Hands Seite ein.
Das kann jeder machen, oder? Also auch als Privatperson könnte ich spenden und...
Genau. Also da kann jeder dann draufgehen und sich eine Kita anschauen, die vielleicht auch bei einem um die Ecke ist und dann kann man dieser Kita ein Set kaufen.
Ja, super, das verlinke ich auf jeden Fall. Ich habe es auch schon auf eurer Webseite gesehen. Da ist es natürlich auch verlinkt.
Ja.
Herzlichen Dank, Maria, dass du da warst. Total schön, dass wir hier sprechen konnten. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Das waren die Yay-Momente mit Maria von Talking Hands. Maria hat zusammen mit Laura Mohn und ihrer Schwester Jamie Talking Hands gegründet. Und wie schön ihre Daumenkinos sind, könnt ihr auf talkinghandsflipbox.com sehen. Ihr könnt da Daumenkinos für euch bestellen oder mit Helping Hands welche an eure Lieblingskita spenden. Alle wichtigen Links dazu findet ihr auch auf den Shownotes auf yaymemories.com/de/podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.